wenn, ja, würde ich jetzt, Maggie setzt sich ja sowieso gleich hin, das Podium, Aspekte des Antikommunismus in der Gesellschaft starten und auf dem Zettel steht als erstes Thorsten. Ich weiß nicht, ob jetzt die Reihenfolge hier eingehalten wird.
Ja, guten Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung zur Hauptfeindkonferenz. Das ist also meine erste. Und ich freue mich sehr, dass ich da auch gleich die Möglichkeit habe, hier im Podium zu sitzen. Es wurde vorhin gesagt, hier Kommunistisches Aktionsbündnis Dresden, um da nochmal kurz ein paar Worte dazu zu sagen. Wir kommen ja auch nochmal zur Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen. Das Kommunistische Aktionsbündnis Dresden ist ein Bündnis aus DKP, KPD, FDJ, RFB, Rotfuchs, VVN, BDA, SDAJ. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also wir treffen uns einmal monatlich und stimmen also praktische Handlungen, also Aktionen vor allem in der Öffentlichkeit oder auch gemeinsame Veranstaltungen ab. Und das funktioniert schon das wurde 2004, glaube ich, gegründet. Und seitdem läuft das mehr oder weniger intensiv, aber dadurch haben wir eben auch sehr gute Kontakte zueinander und vor allem der Informationsfluss, wann, wo, was stattfindet, ist also ganz angenehm. Gut, zum Thema. Mein Vortrag dreht sich also darum, für wen der Antikommunismus die Grundtorheit ist. Das Zitat von Thomas Mann war ja schon zur Einleitung der Veranstaltung nochmal angeführt worden. Und es stammt also aus einer Rede, aus einem Artikel von 1943, und zwar anlässlich des 10. Jahrestages der Bücherverbrennung durch die deutschen Faschisten. Und der Artikel hieß »Der Antibolschewismus, die Grundtorheit unserer Epoche«. Der in der Überschrift genannte Begriff Bolschewismus ist also nochmal ein spezieller Begriff für Kommunismus, nämlich der wissenschaftliche und praktische Kommunismus der Bolschewiki und also speziell Lenins und zu Zeiten dieser Aussage eben auch Stalins, muss man sich als historischen Hintergrund immer mit vor Augen führen. Und der Artikel beschäftigt sich eben vor allem mit dem Antikommunismus als Element des Faschismus und eben seine Nahrung und Stütze bis hin zu den ganzen Verbrechen, die dann auf dieser Basis auch erst möglich wurden. Und hier ist nochmal das Zitat. Ich muss das nicht nochmal vorlesen, oder ist das nicht mehr ist das von hinten erkennbar? Also ich trage es nochmal vor. Ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismus zu sein. Trotzdem kann ich nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem Wort Kommunismus, diesem Schrecken, von dem der Faschismus so lange gelebt hat, etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen. Die Grundtorheit unserer Epoche. Und vermutlich meinte Thomas Mann, er war ja kein Marxist, mit unserer Epoche nicht, was wir unter der Epoche und ihrem Charakter verstehen, nämlich diese Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus, sondern schlichtweg mit dieser Epoche 43 die Zeit des Faschismus. Kann ich aber natürlich nicht genau sagen. Die offen terroristische und hemmungslos verbrecherische Diktatur des Finanzkapitals zur damaligen Zeit erschreckte und betraf natürlich auch bürgerlich-liberale Kreise, zu denen ja Thomas Mann gehörte. Und an der parlamentarisch-scheindemokratischen Diktatur des Kapitals haben ja bürgerliche Künstler, Kulturschaffende zwar irgendwie ganz tief drinnen auch irgendwelche Vorbehalte, aber sind eben meistens weit davon entfernt, den Kapitalismus revolutionär überwinden zu wollen. Die Formulierung, ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismus zu sein, spricht dabei eben schon Bände. Es ist eine Entschuldigung für das Nachfolgende, was er dann sagt. Und auch die Wortwahl der Schrecken vor dem Wort Kommunismus, also nicht vor dem Kommunismus, sondern vor dem Wort Kommunismus, sei abergläubisch und kindisch. Auch diese Formulierung ist aus meiner Sicht beachtenswert, denn dieser Schrecken ist durchaus nicht abergläubisch und kindisch, sondern die Angst vor dem Kommunismus ist eine reale und begründete Angst der im Kapitalismus Herrschenden vor ihrer Entmachtung und der Vernichtung als Klasse. Im Unterschied zu den meisten Proletariern, die sich in ihrer Zugehörigkeit zur Klasse der Ausgebeuteten und Unterdrückten nicht bewusst sind, haben die gesellschaftlich Dominierenden, also die jeweils Bestimmenden, Kapitalisten ein ausgeprägtes und kämpferisches Klassenbewusstsein. Ein deutlicher Ausdruck sind zum Beispiel Ausbeuterverbände, die im Kapitalistensprech Arbeitgeberverbände heißen und von der Bundeszentrale für politische Bildung so erklärt werden. Es sind also freiwillige Zusammenschlüsse von Arbeitgebern zur Wahrung ihrer gemeinsamen sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Interessen, die sie gegenüber dem Staat, der Gesellschaft und den Gewerkschaften vertreten. Als Tarifpartner der Gewerkschaften vertreten sie vor allem in Tarifverhandlungen die Interessen ihrer Mitglieder. Das ist durchaus eine zutreffende Formulierung, wenn man sie sich richtig übersetzt. Sie haben einen hohen Organisationsgrad. Es gibt ja zum Beispiel den Dachverband BDA, also Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und der nimmt laut Bundeszentrale für politische Bildung die sozial- und tarifpolitischen Interessen der über 1000 rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Arbeitgeberverbände der verschiedenen Branchen aus den Bereichen Industrie, Dienstleistungen, Handwerk und Landwirtschaft wahr. Also das sind nochmal 1000 Arbeitgeberverbände oder Ausbeuterverbände. Und die größten sind davon also die Gesamtmetall und der Bundesarbeitgeberverband Chemie, BAVC. Und daneben gibt es auch noch den BDI, also Bundesverband der Deutschen Industrie. Laut Selbstdarstellung sieht der seine Aufgabe so: Wir arbeiten daran, dass Deutschland ein Industrieland, Exportland und Innovationsland bleibt. Dies gelingt nur auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft, auf Basis von Markt, Unternehmertum, Wettbewerb, Handel und Privateigentum. Von dem lausigen Deutsch mal ganz abgesehen, ist für mich vor allem interessant, dass die sich der wichtigsten Elemente durchaus bewusst sind, nämlich auch in wissenschaftlichen Artikeln ist ja immer das erste und letzte, was dort steht, so besonders wichtig, nämlich Markt, also Marktwirtschaft und Privateigentum. Die wissen also durchaus, worum es geht. Die meisten Arbeiter wissen das leider nicht. Und darüber hinaus sind die Ausbeuter natürlich auch national und international fest mit Politik, Justiz, Gewaltorgan, Propagandaapparat verfilzt. Und euch sagen sicher die Begriffe Bilderberger Konferenzen, Münchner Sicherheitskonferenz und jetzt hier Davos, dieses Weltwirtschaftsforum, allen was. Und das ist also nicht irgendwie so eine dezent geheim gehaltene Hinterzimmerverschwörungstätigkeit, sondern das ist was ganz offiziell von ihrer Seite in enger Kooperation untereinander stattfindet. Und das hört man ja auch in Nachrichten. Und dass es da konzentriert um die Sicherung und den Ausbau sowie Aufteilung der Macht der Bourgeoisie geht, kann man sicher nicht nur mit Thomas Manns Worten abergläubisch und kindisch beschreiben. Das ist nie abergläubisch und kindisch. Das ist planmäßig und verbrecherisch. Und auch das Wort Torheit finde ich etwas ungünstig formuliert. Denn das ist keine Torheit, sondern die wissen genau, was sie wollen und was sie dafür tun müssen. Diese Übereinstimmung und Zusammenarbeit ist nicht neu. Und aus meiner Sicht gibt es ein wichtiges Buch der Menschheitsgeschichte, das also in seiner Wichtigkeit, Kürze, Präzision, Themenbreite, Verständlichkeit und Unterhaltsamkeit unübertroffen ist, nämlich die Bibel. Nee, Entschuldigung, das Manifest der Kommunistischen Partei. Und das kennt ihr alle, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Das heißt, auch dieses Spektrum an Personen, auch verschiedener gesellschaftlicher Funktionen und auch die internationale Zusammenarbeit sind seit 150 Jahren auch nicht neu. Für eine Minderheit der Bevölkerung jedes kapitalistischen Staates ist der Antikommunismus bzw. die Bekämpfung jeglicher sozialer, emanzipatorischer und egalitärer Fortschritte keine Torheit, sondern eine existenzielle Notwendigkeit. In kapitalistischen Staaten ist das eben nicht nur das Finanzkapital, sondern auch sein gesamter Lakaienstab in Wirtschaft, Propagandaapparat, Politik, Justiz und Gewaltorganen. In der bürgerlichen Ideologie wird das als Gewaltenteilung bezeichnet, die aber nichts anderes ist als die Aufgabenteilung bei der Gewaltausübung der Herrschenden über die Beherrschten. Diese korrupten Lakaien sind zwar eine Minderheit, aber eine zahlenmäßig durchaus beachtliche Minderheit. Sie verkörpern und vertreten die Interessen des Finanzkapitals und marxistische Begriffe für solche Nichttoren sind auch schon alt, also Arbeiteraristokratie oder Stehkragenproletariat, auch bekannt. Und hier beginnt unser Hauptproblem. Die Finanzkapitalisten haben also keinen direkten Einfluss auf die Bevölkerung und umgekehrt die Bevölkerung auch nicht auf sie. Und sie tauchen höchstens mal als Schöne und Reiche in den Medien auf. Aber wer tagtäglich die Arbeit in der Bevölkerung leistet, auch vor allem die demagogische Arbeit, Gesetze schreibt, beschließt, Antikapitalisten einschüchtert, verfolgt, schädigt oder umbringt und die veröffentlichte Meinung in die Gehirne hämmert, sind beliebig austauschbare Lakaientruppen. Zu ihren Aufgaben gehört die Verbreitung der Illusion. Sie auszutauschen könnte die Gesellschaft grundlegend verändern. Das nennt man dann Wahlen. Und zentrales Element ist also diese bürgerliche Scheindemokratie und die ist nur die andere Seite der Medaille dieser Scheindemokratie ist der Reformismus, der ja dann erklärt, genauso geht es auch, den Kapitalismus zu überwinden. Und damit bin ich aber bei den Toren angekommen, um bei Thomas Manns Formulierung zu bleiben. Wer sind diese Toren? Das sind in erster Linie die Proletarier, auch Kleinkapitalisten und Selbstständigen, die also tatsächlich von diesem Antikommunismus nicht primär profitieren. Und ich habe da, wie das Ganze funktioniert, auch zwei wichtige Zitate gefunden. Einmal von einem US-amerikanischen Journalisten. Das gibt es in verschiedenen Versionen, diesen Spruch, aber das hier ist das ausführlichste. If you can't convince them, confuse them. If you can't confuse them, scare them. Also das heißt, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie. Wenn du sie nicht verwirren kannst, schüchtere sie ein oder erschrecke sie. Und dann, anderes Zitat, der Autor dürfte bekannt sein, eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, dann wird sie geglaubt, Goebbels. Und genau das kann man in jeder einzelnen Nachrichtensendung, gerade in den letzten Wochen, seit Februar ja ganz verschärft sehen. Und davon lassen sich eben auch die meisten Proletarier der BRD antikommunistisch verhetzen und wählen seit 1949 überwiegend CDU oder SPD. Und die anderen sind auch bloß Beiwerk, die anderen Parteien, die sind durchaus wichtig für bestimmte Aufgaben, aber nicht zahlenmäßig entscheidend. Und für mich entsetzlich war, dass selbst in den beiden Jahren, als die KPD der BRD noch an Wahlen teilnehmen durfte, sie gerade bei der ersten Wahl 1949 mal über die 5%-Hürde kam. Sie war schon 1953 bei der letzten Wahlteilnahme dann auf ungefähr den halben Stimmenanteil abgesunken. Das heißt, der Antikommunismus hatte bereits wieder seine volle Blüte entfaltet. Und natürlich haben die Arbeiter der BRD heute mehr Rechte und Freiheiten als beispielsweise vorher im Faschismus oder in anderen Staaten heutzutage. Aber es fehlen auch in der BRD wichtige Freiheiten, was ja immer hier an Freiheiten erzählt wird. Also zum Beispiel das Recht auf politischen Streik. was in vielen europäischen Staaten ganz alltäglich ist, dass die das dürfen. Die BRD-Insassen dürfen es nicht. Und die Lebensumstände des Proletariats wurden ja auch nur so lange hochgehalten, wie es eine sozialistische Alternative gab. Das heißt, sichtbar, das wurde ja auch heute schon besprochen, werden diese Lebensumstände immer weiter verschlechtert. Und ich scheue mich immer vor solchen passiven Formulierungen, wie die Preise steigen oder die Lebensbedingungen verschlechtern sich. Nein, das sind aktive Handlungen alles, die also zielgerichtet, planmäßig durch die Bourgeoisie vorgenommen werden. Und insbesondere seit dem Jahr 2015, also ja, als ja auch bei uns mit diesen Flüchtlingsströmen hier wieder völkisch-nationalistische Dinge oder Ideologien breite Basis erreichen konnten und breiten Fuß fassen konnten, und nachdem die Flüchtlinge dann langsam ausgegangen sind, wurde dann also der Schwenk auch auf die kommunistische Bewegung vollzogen. Also ich war in Dresden mal auf einer Veranstaltung oder bei einer Protestveranstaltung gegen einen Auftritt dieses Björn Höcke, und der war komplett umgeschwenkt auf Sozis und Linke und unterstellte sogar SPD und CDU dort kommunistische Absichten und die wollen die DDR wieder. Also völlig absurdes Zeug, was aber dann von breitem, wenn auch nicht besonders hellem Publikum beklatscht wurde. Es ist also entsetzlich, dass das wieder in diesem Maße um sich greifen konnte. Und das im ehemals roten Sachsen der 20er Jahre und dem Land mit dem Volksentscheid, damals in der DDR. Und 40 Jahre DDR und jetzt selbst oder insbesondere die Älteren auf der Straße hinter solchen Parolen. Also man muss durchaus nicht positiv, aber anerkennen, dass dieser Propagandaapparat sehr effektiv arbeitet. Und aber trotzdem, ich habe hier noch ein Zitat, nochmal Manifest der Kommunistischen Partei: Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Kennt ihr auch alle. Und genau das können wir heute gut nachverfolgen. Und so von selbst zur Vernunft zu kommen, wird bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht passieren, sondern das ist dann eben unsere Aufgabe, das zu durchbrechen. Aber als Abschluss jetzt zu dem Vortrag. Halt jetzt nochmal zurück kurz. Na gut, ich kann das schon stehen lassen. Zum Abschluss ist natürlich der Antikommunismus im ganz großen räumlichen und zeitlichen Maßstab die Grundtorheit der gesamten Menschheit. Denn es gibt im Kapitalismus zwei Wege. Entweder wir rotten uns schnell, jetzt im bereits vorbereiteten, aus meiner Sicht vorbereiteten und anlaufenden Dritten Weltkrieg aus, oder wir machen es langsam, indem wir auf ökologischer Basis die Lebensgrundlage des Menschen zerstören. Das System kann nicht anders als so funktionieren. Das heißt, die Grundtorheit ist es eben auch für die Kapitalisten, denen das, und wenn nicht ihnen, dann ihren Kindern oder Enkeln auf die Füße fällt und genauso ihren Lakaien. Also gerade zum Beispiel zum Ende des Faschismus wurde das auch sichtbar, dass sie ihre Lakaien wie Göring, Goebbels und so ganz einfach fallen ließen, die dann als Bauernopfer für die Masse dargebracht wurden, um die Herrschaft nicht anzutasten. Also zumindest in der BRD hat das ja funktioniert. Und überwinden können wir eben mal den Kapitalismus nur durch die Errichtung des Kommunismus. Ja, und bei meinen Recherchen, das wollte ich jetzt nur zum Schluss noch kurz anführen, bin ich dann auf noch ein Zitat des Bundesverbandes der deutschen Industrie gestoßen, und zwar kommt das gleich auf der Startseite als Einblendung: Zeitenwende in Europa, der Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Demokratie in der Ukraine ist ein beispielloser Angriff auf die europäische Friedensordnung. Die deutsche Wirtschaft steht fest an der Seite der Ukraine und unterstützt den Sanktionskurs der Bundesregierung. Alles klar? Und da erinnere ich mich noch an Clausewitz: Der Krieg ist die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie zufällig oder durch böswillige Menschen entsteht, sondern es ist die ökonomische Entwicklung des Kapitalismus, die dahinter steckt. Das heißt, der Krieg, auch der Dritte Weltkrieg, ist Fortsetzung dieser Politik.
Na, ich würde vorschlagen, dass wir erst alle drei hören und dann die Diskussionsrunde machen. Also bitte die Fragen notieren, ja, im Hinterkopf behalten, sonst kommen wir hier nicht zum Ende, das weiß ich jetzt schon. Also, denn weiß ich nicht, wer möchte von euch als nächstes, Gretel? Dann mach Peter.
Oder?
Dann Peter.
Ist an. Es ist an? Ja, es ist an, ich höre es. Ja, Peter Stratmann, Wählergemeinschaft Göttinger Linke. Ich sitze öfter auf dieser Konferenz und bin auch im Org-Kollektiv. Ich bin gefragt, ja, nicht erstmal das andere, Wählergemeinschaft Göttinger Linke ist eine, ja, erstmal das, was es heißt, eine kommunale Wählergemeinschaft bestehend aus der Partei Die Linke, der Deutschen Kommunistischen Partei und Grobian, einer antifaschistischen Vorortsinitiative. Sie geht aber zurück und hängt zusammen mit einer Tradition der Zusammenarbeit linker Gruppen in Göttingen ab der Konterrevolution letztendlich. Das hatte was damit zu tun, dass die DKP ihr Büro nicht finanzieren konnte mehr und dann Untermieter geholt hat und dann eine Wählergemeinschaft, eine linke Liste gegründet hat und so weiter. Zu dieser Tradition gehört auch das Rote Zentrum. Das heißt also, wir haben in Göttingen eine anders geartete Art der Zusammenarbeit linker Gruppen. Wir haben nicht ein kommunistisches Aktionsbündnis in diesem Sinne. Es ist qualitativ was anderes, es ist aber ein Ort der Zusammenarbeit und ein Ort und eine Struktur der Zusammenarbeit, die allerdings auch immer mal wieder verteidigt werden muss. Also ich bin ansonsten in der Partei Die Linke und in der kommunistischen Plattform. Die Partei Die Linke zerschießt solche Bündnisse immer gerne mal, immer mal wieder. In Nürnberg, zuletzt in Kassel und Ähnliches. Es muss also immer wieder verteidigt werden und man muss es in meiner Partei gegen meine Partei verteidigen. Immer mal wieder. Im Augenblick ist das nicht so akut. Aber ist das zu leise? Besser? Ah. Ich hasse das. Okay. In dieser Konferenz bin ich vom Rest des Org-Kollektivs gebeten worden, zu sprechen zur Breite des antikommunistischen Angriffs und der Breite der Abwehr dagegen. Ich habe gesagt, das mache ich ja. Mache ich. Man wird hoffentlich nicht von mir erwarten, dass ich in den geplanten 20 Minuten, und ich fürchte, es könnte etwas mehr werden, dieses Thema in seiner gesamten Dimensionierung werde darstellen können. Ich werde mich auf einzelne Elemente beschränken müssen. Wenn die Komplexität der Problemlage vermittelt werden kann, ist viel gewonnen. Ich beginne mit einem Zitat von Ellen Brombacher, KPF, 2005. Kern des Antikommunismus ist die bedingungslose Befürwortung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das ist ganz sicher richtig. Wenn man sich vor Augen hält, was die Klasse von Produktionsmittelbesitzern für Blutbäder anzurichten in der Lage ist, wenn ihr Privateigentum daran auch nur in den Hauch der Gefahr kommt, angetastet zu werden. Ich wähle willkürliche Beispiele. Die Niederschlagung der Pariser Kommune 1871. Den weißen Terror im Nachfeld der deutschen Novemberrevolution 1918 oder im finnischen Bürgerkrieg 1918, die Vernichtung der KP Indonesiens 1965-66, so kann man keinen Zweifel erhaben. Die Erhaltung des Privateigentums an Produktionsmitteln ist das unverhandelbare strategische Ziel der Monopolbourgeoisie, ohne deren Sicherung ihre Existenz unmöglich wird. Alle anderen proklamierten Ziele der bürgerlichen Revolution, die demokratischen und Freiheitsrechte, sind von Bedeutung, wenn sie im Hinblick auf dieses Ziel nützlich sind. Andernfalls werden sie expendable. Allerdings, Klassenkämpfe haben mit Fußballspielen gemeinsam, dass sie nicht nur aus Revolutionen bzw. aus Torraumszenen bestehen. Wer so Fußball spielt, wird stürmen wie ein Bekloppter und turmhoch verlieren. Entscheidende Spielzüge finden ebenso auf dem Feld und weit ab von den Toren statt. Und hier endet auch schon die Analogie zum Fußball. Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist hochgradig asymmetrisch, was die erlaubten und verbotenen Spielzüge angeht. Die tatsächliche Mannschaftszugehörigkeit ist über längere Zeit den meisten Spielern unbekannt. Oft wissen sie nicht einmal, dass sie Spieler sind. Das Trikot kann mehrfach gewechselt werden oder überhaupt erst angezogen werden, sofern man nicht von vornherein strategisch festgebunden ist. Das Spiel kann nur mit der Niederlage einer Seite, der sonst regelhaft Bevorteilten, beendet werden. Hier reicht ein einziges Tor. Diese Partei muss also bestrebt sein, den Ball möglichst weit auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfelds zu halten und die Kämpfe dort zu führen. Ich gehe hier davon aus, was wir uns als Kommunisten im Sinne des Manifests der Kommunistischen Partei wie folgt verstehen. Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Somit ist der Antikommunismus nach meiner schiefen Fußballanalogie das Bestreben der gegnerischen Partei, den Trikotwechsel zugunsten der kommunistischen Partei zu verhindern und damit auch die siegreiche Beendigung des Spiels für die übergroße Masse der Spieler. Außerhalb dieser Analogie, Antikommunismus ist ein Komplex ideologisch fundierter Taktiken der herrschenden Klasse im politischen Klassenkampf mit dem strategischen Ziel der frühzeitigen Unterbrechung erfolgreicher Bündnistaktiken des Proletariats. Es geht hier um die Isolierung seiner bewusstesten Elemente. Folglich berühren die daraus resultierenden Maßnahmen nicht lediglich die Interessen der zu Isolierenden, also der Kommunisten selbst, sondern auch und vielleicht nicht weniger die ihrer unmittelbaren politisch-persönlichen Nachbarschaft. Dies ist dialektischerweise wiederum verbunden mit Auswirkungen auf erzwungene nächste taktische Züge des Klassenvereins selbst. Ich kann also im Folgenden nur versuchen, einige meines Erachtens auffällige und charakteristische antikommunistische Spielzüge darzustellen. Ich werde dabei versuchen, auf weitere schiefe Fußballanalogien zu verzichten. Und nur um Irritationen vorzubeugen, ich denke dabei primär aus der Position des Klassenfeinds. Anders kommen wir taktisch nicht weiter. Anti-Einheitsfront. In revolutionären Situationen oder ähnlichen für die Monopolbourgeoisie existenziell gefährlichen Lagen ist eine Anti-Einheitsfront-Taktik die gebotene Vorlage der Maßnahmen, da nur eine Spaltung der Arbeiterklasse die Monopolbourgeoisie vor dem drohenden Untergang retten kann. So ist sie, unter ansonsten vor allem auch international recht unterschiedlichen Ausgangslagen, etwa in Deutschland sowohl nach dem Ersten wie dem Zweiten Weltkrieg vorgegangen. In beiden Fällen waren rechte sozialdemokratische Führer die unentbehrlichen Hilfsmittel. Ebert, Noske, Scheidemann nach dem Ersten Weltkrieg, Schumacher, Eulenhauer nach dem Zweiten Weltkrieg. Ohne diese Figuren und ohne ihren demagogischen Einfluss in der Arbeiterklasse wäre weder die Entfesselung des Freikorps-Terrors noch die Adenauer-Restauration möglich gewesen. Leidtragende einer erfolgreichen konterrevolutionären Anti-Einheitsfront-Taktik sind nicht lediglich die isolierten, eingeknasteten und abgeschlachteten Kommunisten im Sinne des Manifests, sondern die gesamte Arbeiterklasse, nicht zuletzt auch die sozialdemokratischen Arbeiter, die unter den blumigen Reden ihrer rechten Führer wieder unter die Knute ihrer Ausbeuter kommen. Gegenwehr ist also gegen diese unmittelbarste und primitivste antikommunistische Taktik des Klassenfeinds nur als Einheitsfront-Taktik über die ganze Breite der Arbeiterklasse und verbündeter werktätiger Schichten möglich, wobei diese Gegenwehr mit dem Vorteil der Möglichkeit des unmittelbaren offensiven Umschlagens und dem Klassensieg verbunden ist. Die revolutionäre Situation sind schließlich Torraumszenen vor dem entscheidenden Tor. Es wird hier alles von der richtigen und entschlossenen politischen Führung der ökonomischen Klassenkämpfe einschließlich des richtigen Einsatzes der bewaffneten Mittel ankommen. Das ist naturgemäß schwierig, solange eine Arbeiteraristokratie existiert, also in imperialistischen Metropolen. Unmöglich ist es gleichwohl niemals. Der Verlauf der Geschichte leitet selbst zu den nächsten antikommunistischen Taktiken des Klassenfeinds über, die ich Anti-DDR-1 und Berufsverbote nennen möchte. Auf der Ebene des ökonomischen und politischen Klassenkampfs ist auf dem Territorium der späteren DDR eine Anti-Einheitsfront-Taktik des Klassenfeinds nicht zuletzt dank der Anwesenheit der Sowjetarmee unterbunden und die Spaltung der Arbeiterklasse überwunden worden. Die damit verbundene antifaschistisch-demokratische Umwälzung erzwang eine vollständige Entmachtung der imperialistischen Monopolbourgeoisie. Auf dem Territorium der späteren BRD gingen diese politisch-ökonomischen Klassenkämpfe in den Jahren 1945 bis 1947 verloren, nicht zuletzt dank des Eingreifens der Westalliierten zugunsten der rechten Spaltersozialdemokratie sowie der Adenauer-Clique als Partei der Monopolbourgeoisie. Hier wird der international-nationale Doppelcharakter des Antikommunismus in Deutschland deutlich. Einerseits ist er ideologisch-politischer Frontabschnitt des Imperialismus gegen ein sozialistisches Lager, andererseits der einer konkreten Bourgeoisie eines imperialistischen Hauptlands, Deutschland, im Kampf um das ihr nach ihrer Meinung zustehende Territorium. Da beide sich bildenden Regierungssysteme als legitime Repräsentanz der deutschen Nation betrachteten, die DDR zu Recht, die BRD in selbstgefälliger und antidemokratischer Anmaßung der alten blutbeschmierten Herrscherklasse, verlegten sich die Klassenkämpfe nach dem ost-westlichen, je unterschiedlichen Ausgang der sonstigen politisch-ökonomischen Kämpfe auf die nationale Frage. Die antikommunistische Stoßrichtung des Klassenfeinds tritt nun als Anti-DDR-Stoßrichtung auf. Repressionsopfer werden neben der ab 1956 illegalisierten kommunistischen Partei etwa Wiederbewaffnungsgegner, nicht nur die FDJ mit dem von der Polizei 1952 erschossenen Philipp Müller, dem ersten Demonstrationstoten in der BRD, sondern auch katholische Pazifistinnen wie Clara Maria Fassbender oder Christa Thomas, 1954, letzte übrigens CDU-Mitglied, oder sozialdemokratische Gewerkschafter Viktor Agatz, der zudem ein politischer Schuhmacher-Ziehsohn war, wegen seiner FDGB-Kontakte, 1957. Ich sagte vorhin, dass die antikommunistischen und eben nicht nur gegen Kommunisten gerichteten Maßnahmen dialektischerweise ihre Auswirkung auf weitere Maßnahmen haben, die von den Folgen der früher erzwungenen sein können. So auch hier, die Politik des Kalten Bürgerkriegs ließ sich als außerpolitische Isolationspolitik, Stichwort Hallstein-Doktrin, nicht dauerhaft halten. Die Wende mit der Brandtschen neuen Ostpolitik ließ sich nicht vermeiden, durfte aber nur ohne offenen Bruch mit dem antikommunistischen Gründungsdogma der BRD verwirklicht werden. Ähnliches gilt für die innenpolitische Stagnation in der BRD in den 60er Jahren, die fast notwendig eine außerparlamentarische Opposition entstehen lassen musste. Interessanterweise wird in dieser Phase ein taktischer Verbündeter sowohl der APO wie der Bestrebungen zu einer Relegalisierung der KPD, die in der Zeit der Großen Koalition oppositionelle FDP, an sich die Partei der entschiedensten Befürwortung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Es wäre NB nicht möglich, wenn Strategie und Taktik dasselbe wären, sowohl bei uns wie bei dem Klassenfeind. An der Seite der Legalisierung einer DKP, ohne freilich das KPD-Verbot aufzuheben, stellte sich als Kleingedrucktes des Deals die Politik der Berufsverbote. Dass dem Klassenfeind wiederum um die frühzeitige Isolierung der bewusstesten Elemente der Arbeiterklasse ging, traf diese Politik nicht lediglich Kommunisten, sondern ebenfalls jede Menge sozialdemokratische, parteilose oder irgendwie undogmatische Linke. Neben einem intendierten breiten Abschreckungseffekt hat ein solches Vorgehen allerdings für den Klassenfeind auch solche dialektischen Tücken, eine Breite der Opposition gegen diese Politik zu schaffen, die die geplante Isolierung von Kommunisten wiederum unterläuft. Peter Schneider schrieb in seinem halbfiktiven Roman Schon bist du ein Verfassungsfeind, 1975, ist ein Angestellter aber erst einmal zum Verfassungsfeind erklärt, dann kann er eigentlich nur noch einer werden, Zitat Ende. Diesen markiert also auch eine Grenze dieser Politik. Konnte man auch in den 70er Jahren davon ausgehen, dass die Masse der Berufsverbotsmaßnahmen für den Betroffenen verdeckt standfanden, so ist dies jetzt ganz offensichtlich Usus, allerdings mit dem Nachteil für den Klassenfeind, dass von Maßnahmen, von denen man nicht weiß, dass sie stattfinden, keiner der angestrebten Abschreckungswirkungen entfaltet. Dies rechnet allerdings die Wirkung diffusen Wissens noch nicht ein. Das sollte vielleicht an dieser Konferenz diskutiert werden, wenn wir Berufsverbote besprechen. Festzuhalten bleibt, jede dieser antikommunistischen Maßnahmen enthält das dialektische Potenzial von Wechsel von Dunklem in Hellen und umgekehrt. Dieses entlastet den Antikommunismus als zielgerichtetes Handeln moralisch keineswegs. Es gibt keinen demokratischen Antikommunismus. Antikommunismus ist per se antidemokratisch, weil er großflächig demokratische Debatten unterbricht und im nicht diskutierbaren Interesse einer verschwindenden kleinen Minderheit von Ausbeutern. Eine sehr gute syrische Freundin und Genossin hat mich auf weitere Aspekte des antidemokratischen Charakters des Antikommunismus aufmerksam gemacht. Die implizite Förderung des religiösen Fundamentalismus und seiner politischen Ausformung. Wo die Debatte um die gesellschaftlichen Ursachen von Elend und Verzweiflung unmöglich sind, werden die Elenden und Verzweifelten auf obskurantistische Erklärungsmodelle zurückgreifen, da ihnen eine Auffassung ihres eigenen Erlebens als Nicht-Elend und Nicht-Verzweiflung materiell objektiv verschlossen ist. Der Aufstieg des islamischen Fundamentalismus fällt nicht zufällig mit dem Niedergang des internationalen sozialistischen Lagers zusammen. Der Antikommunismus ist somit nicht nur antidemokratisch in einem modernen Sinne, er ist darüber auch antiaufklärerisch, also reaktionär bis ins Vormoderne hinein. Ich möchte zwei Beispiele aufführen. Indonesien beherbergte bis zu den Verfolgungen und Massakern 1965-66 die stärkste KP der Welt außerhalb der sozialistischen Staatengemeinschaft. Ich habe mir sagen lassen, ich war leider nie in Indonesien, dass man als Besucher des Landes regelmäßig von Gesprächspartnern die Frage nach seiner Religionszugehörigkeit gestellt bekommt. Indonesien ist zwar ein mehrheitlich islamisches Land, aber kein islamischer Staat. Offiziell ist eine von 5 großen Religionen verpflichtend. Darunter herrscht eine inoffizielle große religiöse Diversität. Die Frage selbst ist also nicht uninteressant. Man solle sich aber hüten, als Antwort atheistisch zu geben, weil man daraufhin als Kommunist verdächtigt werde. Die an sich lediglich aufgeklärte Beantwortung der Frage nach einer Weltanschauung jenseits religiöser Traditionen ist also bereits durch den Antikommunismus delegitimiert. Anderes Beispiel: Afghanistan. Auf die erfolgreiche imperialistische Destabilisierung und Bekämpfung der Demokratischen Republik 1978 bis 1992 erfolgte nicht etwa die Errichtung einer säkulären, bürgerlich-demokratischen und kapitalistischen Republik, die objektiv unmöglich gewesen wäre, sondern ein Karussell immer verrückterer Gottesstaaten, das bis heute fröhlich rotiert. Der Imperialismus zeigt hier, worum es ihm im Kern geht, nämlich um den Erhalt seiner Ausbeuterordnung. Die Werte der Aufklärung sind dabei für den Imperialismus expendable, insbesondere wenn nur die Roten für ihre Durchsetzung sorgen können. Ich komme zum postkonterrevolutionären Deutschland zurück, wo die Anti-DDR-2-Taktik, ich nenne die so, des Klassenfeinds ebenfalls antiaufklärerische Elemente eine Rolle spielen, nämlich eine krude, faktenresistente, historische Täter-Opfer-Dichotomie und Zuschreibung. Wer Kommunist ist, ist zwangsläufig Täter, selbst wenn er, wie Roland Lötzsch, Ende der 1950er Jahre nach einem politischen Verfahren in Bautzen II eingesessen hat. Der Antikommunismus dieser Taktik ist offensichtlich. Es geht dem Klassenfeind strategisch um die Delegitimierung eines Sozialismusversuchs auf seinem Territorium. Zur Erinnerung, das ist eine tendenziell finale Torraumszene. Durch Isolierung möglichst aller, die positive Erlebnisse damit verbinden und sie äußern könnten. Dies ist ein sehr ehrgeiziges Unterfangen, denn es stellt eine ganze Population unter Generalverdacht und wird politisch-ideologisches Seitenstück zur sonstigen ökonomischen Diskriminierung des annektierten Geländes. Auch wenn dies kontrovers diskutiert werden kann, enthält es auch diese Kampflage meines Erachtens wiederum Elemente einer nationalen Frage, nämlich die nach einer Ostnation als der proletarischen taktischen Linie einer Abwehr des antikommunistischen Angriffs. Wenn dies richtig ist, passen sowohl die Angriffe auf die FDJ, zuletzt auf der LL-Demo 2021 hierzu, wie etwa der schon mit der Konterrevolution erfolgte Aufbau faschistischer Schlägerbanden und später der von einer Ost-AfD jeweils mit entscheidender Beteiligung von Westkadern. Das populäre Bild vom braunen Ossi könnte durchaus Teil einer antikommunistischen Anti-DDR-Linie sein. Könnte, wohlgemerkt. Ich will mich da nicht festlegen. Die antitotalitaristische Rechts-gleich-Links-Nebelwirtschaft macht dies ideologisch glatt gangbar, auch dies als Fußnote zu Antikommunismus als Anti-Aufklärung. Ich leite zum nächsten und hier vorerst letzten Punkt der vorgestellten antikommunistischen Taktiken über: Anti-Antifaschismus. Düsse verdammten Nazi-Verfolgten. Ich kenne dies seit Kindertagen aus einem im Faschismus stabilen und durchaus moderat widerständigen sozialdemokratischen, proletarischen bis proletaroiden ländlich-westfälischen Vorortmilieus als ganz normalen Fluch, der kontextunabhängig vorgebracht werden konnte, also auch wenn der Fußball von Nachbarsjungs in die Fensterscheibe ging. Düsse verdammten Nazi-Verfolgten. Ich habe das lange nicht verstanden. Wie können diese Sozialdemokraten, die ganz gewiss Feinde der Nazis waren und die ihren nicht verfolgten Status zum Teil ihrer eigenen sozialen Stärke verdanken, wie können die so über Nazi-Verfolgte reden? Bis mir klar wurde, dies ist der Reflex der Spaltung der antifaschistischen Traditionszusammenhänge, insbesondere der VVN, durch die rechten SPD-Führer im Zuge der antikommunistischen Kampagne in der zweiten Hälfte der 1940er bis Anfang der 1950er Jahre in den Westzonen bzw. der BRD und West-Berlin. Man ist nicht zusammen in einem Verein mit Kommunisten gleich Nazi-Verfolgten. Das ist meines Erachtens die für uns gefährlichste Infamie des Antikommunismus. Er ist objektiv antifaschistisch. Davon ausgehend, dass Dimitrov und die Beschlusslage des 7. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale die Bedeutung des Faschismus im Klassenkampf im Wesentlichen richtig abbilden, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Monopolbourgeoisie ihre Herrschaft in der Gestalt der faschistischen Diktatur als bevorzugter Staatsform zu realisieren gedenkt, ebenso wie die Neigung zum Kriegführen mit dem Laufe der Zeit. Für Kommunisten wird damit die antifaschistische Volksfront die entscheidende Taktik nicht nur zur Rettung der eigenen revolutionären Option, sondern auch zur Rettung so ziemlich aller kulturellen, demokratischen, aufklärerischen und humanen Errungenschaften der bisherigen Menschheitsgeschichte. Auch für Nicht-Kommunisten ist die antifaschistische Volksfront das Bündnis zum Schutz ihrer Lebensinteressen, sofern sie nicht ausschließlich in der Sicherung der Monopolprofite besteht. Der Antifaschismus ist eine ideologisch-politische Waffe der Monopolbourgeoisie zur frühen Verhinderung antifaschistischer Volksfronten. Man hüte sich zu glauben, angesichts der Monstrosität des Faschismus könne eine solche Spaltung nicht gelingen. Im unmittelbaren historischen Nachfeld von Faschismus und Krieg war es trotz unmittelbarer Anschauung der Monopolbourgeoisie möglich, antikommunistische Spaltungen sowohl an der Frage der Rechte der Nazi-Verfolgten wie an der Frage der Remilitarisierung des deutschen Imperialismus durchzuführen. Aktuell sollte dies ausgehend etwa an der Gewaltfrage oder am Bestehen subkultureller Differenzen schwieriger sein? Wohl kaum. Ich halte den Antifaschismus für die derzeit gefährlichste Erscheinung des Antikommunismus. Können wir vielleicht in der Folge diskutieren. Fazit. Der Antikommunismus ist ein Komplex ideologisch-politischer Taktiken der Monopolbourgeoisie zur Unterbindung der Bündnistaktiken der Arbeiterklasse. Er tangiert notwendig Lebensinteresse weiterer anderer Volksteile. Diese werden dabei wiederum zu wichtigen Verbündeten für demokratische antikommunistische Taktiken der Arbeiterklasse, wie auch immer sie konkret auszusehen haben. Ein gewisser Nachteil zu ihrer Entwicklung ist eben, dass diese Verbündeten nur schwer vor dem Angriff des Klassenfeinds gesammelt werden können, sie vielmehr erst durch ihn selbst sichtbar werden. Hier muss unser präventives taktisches Verständnis erheblich geschärft werden. Ich habe noch zwei Nachträge. Der erste, ich war mir lange unsicher, ob ich hier Anti-Stalinismus als Erscheinung des Antikommunismus im Sinne der Definition Taktik des Klassenfeinds zur Unterbindung proletarischer Bündnistaktiken anführen soll. Zum einen ist der Begriff, der hier negiert werden soll, Stalinismus, ein inhaltsloser Lehrbegriff. Zum anderen sind die historischen Vorgänge etwa der großen Säuberung auch oder gerade von unserer Seite ganz sicher nicht vollständig und in jeder Einzelheit verstanden und damit auch notwendiger Gegenstand weiterer Debatten unter Kommunisten, die man nicht einfach mit einer antirevisionistischen Bekenntnismeierei unterbinden darf und kann. Aber eine Anekdote aus der Vorbereitungsgeschichte dieser 13. HFK, die aber genau diese Funktion des Antistalinismus als Antikommunismus im Sinne der Definition illustriert, hat mich davon überzeugt, ihn hier als weitere antikommunistische Taktik des Klassenfeinds anzuführen. Der Referent, der ursprünglich als Zeitzeuge und ehemaliges Repressionsopfer zum Thema KPD-Verbot vorgesehen war, sein Name tut hier nichts zur Sache, sprang nach anfänglicher Zusage wieder ab mit der sinngemäßen Begründung, er wolle mit seiner Teilnahme nicht eine bizarre Sekte aufwerten, die nach wie vor einen positiven Bezug auf die Massenmörder Stalin und Mao nähme. Hier zeigt sich, dass das taktische Ziel des Klassenfeinds in Richtung auf präventive proletarische Bündniszerstörung in Nutze, eine notwendige historische Debatte unter Kommunisten, wird ausgelagert unter der Prämisse der bereits stattgefunden habenden Ergebnisfindung des Klassenfeinds. Dass dies nun gerade im Zusammenhang mit dem Thema der Konferenz Antikommunismus stattfindet, macht die Sache beinahe überdeutlich. Antistalinismus ist eine antikommunistische Taktik mit dem Ziel der Unterbindung des Bündnisses der Kommunisten mit sich selbst. Das heißt, der Fähigkeit der Kommunisten, die Führung der Arbeiterklasse betreffenden Probleme mit sich selbst im Sinne der Klasse theoretisch zu debattieren und praktisch zu lösen. Unsere Gegentaktik wäre etwas, was wir ohnehin anstreben und erreichen müssen, wenn wir das ernst nehmen, worüber wir sprechen, die handelnde Einheit der Kommunisten. Diese Konferenz könnte thematisch eine gute Grundlage hierfür bilden. Und Nachtrag 2. Dieses Referat ist deutlich vor Ausbruch der offenen Kampfhandlungen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine konzipiert worden. Die Rolle, die der Antikommunismus in diesem vielschichtigen internationalen Konflikt als ideologische Waffe spielt, konnte nicht mehr analysiert und verstanden werden. Zweifellos spielt er eine nicht geringe Rolle, wie wir in den Auseinandersetzungen unter anderem um Thälmann-Denkmäler und Hammer- und Sichelflaggen oder gleich der roten Flagge der Arbeiterklasse überhaupt im eigenen Land sehen können. Berücksichtigt man den politischen Kern des Antikommunismus, die bedingungslose Befürwortung des Privateigentums an Produktionsmitteln, so ist mir allerdings Stellenwert und Verknüpfung dieses Elements in der Propaganda eines Krieges ohne die direkte oder indirekte Beteiligung einer Armee der Arbeiterklasse nicht völlig klar. Wichtig erscheint mir aber Folgendes: Antikommunismus ist qua obiger Bestimmung immer ein strategisch bedeutsamer Spielzug des Klassenfeinds. Er führt ihn nicht ohne Grund aus. Wir können in diesem Konflikt als Kommunisten unsere Parteinahme unfehlbar daran festmachen, wer diesen Spielzug spielt und wer nicht. Ja, schönen Dank.
Dann reiche ich gleich weiter an Grete.
anschalten muss man es auch noch. Und ich komme aus München und bin bei der Gruppe Kommunistischer Arbeiterzeitung. Ich wurde gebeten, zu diesem Thema Antikommunismus bzw. Aspekte des Antikommunismus, den Aspekt des Antisemitismus zu behandeln, im Zusammenhang mit dem Antikommunismus. Okay. Diese Fragestellung mag manchen sonderbar erscheinen. Schließlich ist es doch so, dass der Antisemitismus hierzulande offiziell geächtet ist. Die Repräsentanten dieses Staates in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, auch alle im Bundestag vertretenen Parteien, geben vor, stets an der Seite der Juden zu stehen. Selbst die AfD hat sich eine Grüppchen Juden in der AfD gegründet, ein paar Idioten hat es auch gefunden, um sich dieses Männchen umzuhängen. Gleichzeitig tropft der Antikommunismus als Staatsdoktrin in einem Maße aus allen Poren dieser Gesellschaft, dass es schwierig wird, überhaupt noch zu unterscheiden, wo er beginnt und wo er endet. Ja, der Vorwurf des Antisemitismus wird seit Jahren selbst zur antikommunistischen Propaganda genutzt, indem zum Beispiel der DDR Antisemitismus vorgeworfen wird. Man geht dabei über alle Fakten hinweg, greift aus dem Zusammenhang gerissene Erscheinungen auf, findet selbstverständlich Kronzeugen, wie Kurt Petzold in der kleinen Broschüre, die mehr vom Antisemitismus wunderbar aufzeigt. Warum also jetzt nochmal hier der Aspekt des Antisemitismus, wo doch der Antikommunismus so wahnsinnig gut funktioniert? Nun zum einen, Antisemitismus ist nie verschwunden in diesem Land. Es gibt immer noch die mal größer, mal kleinere Bevölkerungsanteile mit antisemitischen Haltungen. Das heißt, der Antisemitismus ist ein Phänomen in dieser Gesellschaft, an das man anknüpfen kann, wenn man es braucht und will. Das sind dann all die faschistischen Strukturen und Organisationen, diese grausamsten Gegner der Kommunisten und weit darüber hinaus aller Demokraten, und mit ihnen ist da der Antisemitismus. Das sind die Faschisten, die jede reaktionäre Bewegung nutzen und nutzen können, um ihren Einfluss in der Basis zu vergrößern, um ihre Basis zu vergrößern, und sei es auch nur, dass protestierende Kleinbürger, die sonst nicht unbedingt etwas mit Faschisten zu tun haben, nichts mehr dabei finden, mit ihnen gemeinsam zu protestieren, wenn sie denn nur ihre Fahnen einrollen. Man denke an die ganzen Corona-Demos. Und mit diesen Faschisten gibt es den Antisemitismus, der hierzulande, wie gleichzeitig der Rassismus überhaupt, zum Faschismus dazugehört. Sonst können die Faschisten erzählen, was sie wollen. Da sind sie völlig beliebig, aber das ist bei uns Bestandteil. Da ist die Tatsache, dass die Zahl alleine der offiziell registrierten antisemitischen Straftaten jährlich zunimmt und alleine 2021 gegenüber 2020 sich um 30% erhöht hat. Und diese Faschisten werden ja, wie wir alle wissen, eben nicht konsequent bekämpft, wie bis hin zur CSU vorgegeben wird, sondern vielfach geduldet, verschont, als Einzeltäter verharmlost, durch Stellen in den staatlichen Repressionsorganen gefördert und aufgepäppelt und so weiter. Der Faschismus wird also gebraucht. Zunächst einmal auf jeden Fall als Reserve. Zum anderen erleben wir gerade, wie sich Dinge in Windeseile ändern können, heute möglich ist, was man sich gestern noch nicht vorstellen konnte und oftmals mit völlig irrationalen Argumenten begründet wird. Wieder ein Beispiel: Wenn die sowjetischen Fahnen am 8. Mai nicht gezeigt werden dürfen mit dem Argument, sie könnten als Symbol für die Verherrlichung eines Angriffskrieges verstanden werden. Jedem ist bekannt, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Sie kann also gar nichts mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun haben. Ganz im Gegenteil war es die Sowjetunion, die maßgeblich dazu beigetragen hat, den verbrecherischen Angriffskrieg des deutschen Imperialismus zu stoppen und die Faschisten zu besiegen. Diese Irrationalität stört nicht, man macht es trotzdem. Genau diese Tatsache nämlich soll in Vergessenheit geraten werden, wie die Verbrechen des deutschen Imperialismus überhaupt. Nun ist Russland der Feind und der Verbrecher. So etwas fällt nicht vom Himmel, sondern wird vorbereitet. Zum Beispiel mit einer Entschließung des EU-Parlaments von September 2019. In dieser wird nicht nur die Totalitarismusdoktrin, links gleich rechts, Hitler gleich Stalin, sozusagen per Schluss festgeschrieben, sondern auch die Ursachen des Zweiten Weltkrieges neu definiert. So betont das EU-Parlament, ich zitiere jetzt, dass der Zweite Weltkrieg, der verheerendste Krieg in der Geschichte Europas, als unmittelbare Folge des auch als Hitler-Stalin-Pakt bezeichneten, berüchtigten Nicht-Angriffsvertrags zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und der Sowjetunion vom 23. August 1939 und seiner geheimen Zusatzprotokolle ausbrach. Der Krieg brach aus nach diesem Hitler-Stalin-Pakt, in deren Rahmen die beiden gleichermaßen das Ziel der Welteroberung verfolgenden totalitären Regime Europa in zwei Einflussbereiche aufteilten. Das EU-Parlament erinnert daran, dass das nationalsozialistische und das kommunistische Regime Massenmorde, Völkermord und Deportationen durchführten und im 20. Jahrhundert einen in der Geschichte der Menschheit nie dagewesenen Verlust an Menschenleben und Freiheit verursachten und gemahnt an das von den Nationalsozialisten verübte abscheuliche Verbrechen des Holocausts. Verurteilt in aller Schärfe, also an das eine wird gemahnt und das andere verurteilt, in aller Schärfe die Akte der Aggression, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die massenhaften Menschenrechtsverletzungen, die von Nationalsozialisten, Kommunisten und anderen totalitären Regimen begangen wurden. Es gehört schon was dazu, wenn solch eine Resolution mit der Mehrheit in einem EU-Parlament abgeschlossen wird. Das heißt nämlich, der Zweite Weltkrieg war ein Krieg zwischen dem faschistischen Deutschen Reich und der Sowjetunion, um jeweils die Welt zu erobern, die Vernichtung der Juden, eines der vielen Verbrechen, die von beiden begangen worden sind. Das ist nicht nur durch und durch antikommunistisch, falsch sowieso, aber das wisst ihr ja alle, sondern auch ein weiterer Schritt zur Reinwaschung des deutschen Imperialismus. Er war ja nicht alleine schuld und seiner Verbrechen inklusive der Judenvernichtung. Wir erleben ebenfalls gerade, wie die Rolle faschistischer Kräfte in der Ukraine verschwiegen oder gar geleugnet wird und schon gar der mit diesen Kräften aufkommende Antisemitismus. Bereits im Februar 2014, zu Zeiten des Umsturzes, meldete zum Beispiel Jewish Press.com, Zitat, am Freitag forderte der ukrainische Rabbiner Moshe Reuben Asman Kiewer Juden auf, die Stadt und wenn möglich das Land zu verlassen, da befürchtet wurde, dass Juden im anhaltenden Chaos zur Zielscheibe werden könnten. Die Israel National News berichteten am Freitag, dass einige jüdische Geschäfte verwüstet und andere Drohungen gegen jüdische Gemeinden eingegangen seien. Zitat Ende. In der jungen Welt vom vergangenen Wochenende wird der Direktor des ukrainischen jüdischen Komitees zitiert, der in einer Rede vor der European Jewish Association 2020 berichtet, dass es in den vergangenen 5 Jahren einen unglaublichen Anstieg des Antisemitismus gegeben hätte. Wie gesagt, es ist schwierig, darüber überhaupt etwas zu erfahren. Schließlich wird in der Ukraine für die Freiheit Europas gekämpft und dieser Staat von den Freunden der Juden hierzulande mit Milliarden Geldern und Waffen vollgestopft. Da macht es sich nicht so gut, von Faschismus und Antisemitismus zu hören. Es ist also durchaus notwendig, sich mit diesem Aspekt des Antikommunismus zu beschäftigen. Warum aber jetzt Antisemitismus und nicht einfach Antikommunismus? Antisemitismus ist eine besondere Form des Rassismus. Letzter Rer wurde seit dem Beginn der Aufteilung der Welt unter die Großmächte mit Hilfe der Kolonialisierung ganzer Erdteile zur ständigen Begleiterscheinung. Er ist die reaktionärste Spielart der ideologischen Rechtfertigung der Unterdrückung und Ausbeutung anderer Völker. Er richtet sich gegen die Habenichtser, Nichtse, deren natürliche Reichtümer man rauben und sie an einer eigenständigen Entwicklung hindern will, und dient zur Spaltung zwischen der Arbeiterbewegung in den imperialistischen Mutterländern und den um ihre Befreiung kämpfenden Klassen in den Völkern in den unterdrückten Staaten. Gleichzeitig hat er mit der Einwanderung der Menschen aus diesen Ländern in die imperialistischen Staaten den Zweck der rassistischen Spaltung der Arbeiterbewegung in den imperialistischen Kernländern. Schuld ist nicht der Kapitalist, sondern der Ausländer. Diese Form von Rassismus ist Alltag in diesem Land. Wird nicht nur bis hin zum Totschlag durch offen faschistische Kräfte produziert, letzteres gilt auch für den Antisemitismus, sondern findet seinen ständigen Nährboden zum einen ökonomisch in der Konkurrenz, zum anderen im staatlichen Rassismus, in den vielfältigen Formen der Rechtsungleichheit, also der permanenten Verletzung bürgerlichen Rechts und des Abbaus der bürgerlichen Demokratie. Das geht bis dahin, dass ukrainische Flüchtlinge gegen Geflüchtete aus anderen Ländern ausgespielt werden, völlig andere Bedingungen vorfinden und bis dahin, dass Flüchtlinge ihre Behausungen verlassen müssen, dass ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden. Nur weil es gerade politisch opportun ist. Der Antisemitismus hat noch eine andere Funktion, die zurückgeht auf die besondere Rolle, die den Juden im Mittelalter zugewiesen worden ist. Der Judenhass des Mittelalters, jener Zeit, in der gesellschaftliche Auseinandersetzungen immer in religiöse Ideologien gekleidet waren, hatte die Funktion, den Unmut der unterdrückten Klassen und Schichten, den unter der Last der Abgaben ächzenden Bauern von den kirchlichen und weltlichen Feudalherren auf die Menschen jüdischen Glaubens umzulenken. Doch konnte damals der Judenhass noch zurückgeführt werden auf die ökonomische Funktion, zu denen jüdische Menschen gezwungen wurden, als diejenigen, die vom Landerwerb ausgeschlossen waren, aber als einzige Zins verlangen durften. Diese ökonomische Sonderfunktion war im voll entwickelten Kapitalismus verschwunden. Profite erzielen und damit auch Zins verlangen, Geschäfte treiben, war zur allgemeinen Grundlage des Wirtschaftens geworden. Trotzdem wurde der Hass gegen jüdische Menschen, die inmitten der Gesellschaft lebten und inzwischen in allen Klassen und Schichten vertreten waren, weiterhin gezüchtet zur Erhaltung und Erweiterung der Macht der Herrschenden. Angeknüpft wurde an die Feindseligkeit der mit Land und Boden verbundenen Feudalklasse gegenüber den wendigeren, über die vielen Grenzen hinweg agierenden oder auch getriebenen Menschen, die zwar als Geldverleiher gebraucht wurden, aber auch immer misstrauisch beäugt und notfalls mit Hilfe des Volkszorns vernichtet worden sind. Die verloren gegangene ökonomische Funktion wurde ersetzt durch die Erfindung einer jüdischen Rasse mit entsprechenden Eigenschaften: habgierig, geizig, verschwörerisch, die Welt im Würgegriff haltend. Diese rassistische Ideologie des Aufstands der Mittelmäßigkeit gegenüber dem erfolgreicheren und weiterentwickelten gab und gibt es in allen imperialistischen Staaten. Sie findet in dem aufgrund seiner Geschichte zu kurz und zu spät gekommenen deutschen Imperialismus aber einen besonders guten Nährboden. Seit dem Eintritt der kapitalistischen Gesellschaft in die Epoche der Kriege um die Neuaufteilung der Welt und der Revolutionen ist der Antisemitismus sowie kein anderer Rassismus geeignet, gegen die jeweiligen Feinde der herrschenden Finanzoligarchie zu mobilisieren, gegen die der eigenen Expansion im Wege stehenden imperialistischen Konkurrenten und gegen die Arbeiterklasse. Er fällt dabei vor allem im Kleinbürgertum auf fruchtbaren Boden, das in seiner Existenz bedrängt ist durch die untrennbar miteinander verflochtenen Banken und Monopole, also durch das Finanzkapital auf der einen Seite und durch die sich organisierende und nach Überwindung des ganzen kapitalistischen Systems strebende Arbeiterklasse auf der anderen. Der Antisemitismus ermöglicht es, antikapitalistische Demagogie zu betreiben ohne im geringsten antikapitalistisch zu sein und gleichzeitig als schärfster Gegner der organisierten Arbeiterklasse aufzutreten. Die Seite der antikapitalistischen Demagogie ist es heute, die man öfter hört. Dazu braucht es nicht unbedingt Juden. Die behauptete Allmacht der Wall Street oder ein Bill Gates, die die Welt im Griff haben, tun es auch. Der Antisemitismus als Ideologie und Praxis schließt also den Antikommunismus mit ein. Anders als der Antikommunismus alleine macht diese finstere Ideologie es möglich, sie zur Formierung der Volksgemeinschaft zu nutzen und sie als Kriegswaffe einzusetzen. Um das kurz nachzuvollziehen, also wirklich relativ kurz, muss ich nochmal in die Geschichte. Die Kampfansage der Hitlerfaschisten an das Weltjudentum war von Anfang an die Kampfansage an die realen Feinde der deutschen Monopolbourgeoisie, an den jüdischen Bolschewismus, also an die Arbeiterklasse und ihre Organisationen im Land, vor allem aber an die Arbeiterklasse an der Macht in der Sowjetunion, deren Macht ja nicht nur gebrochen, sondern deren Land und Reichtümer geraubt werden sollte. Es war die Kampfansage an das weltweite Finanzjudentum, die jüdische Plutokratie und wie das so hieß, also an die damals überlegenen imperialistischen Konkurrenten England und Frankreich und letztendlich die USA, die alle ein für alle Mal so vernichtend geschlagen werden sollten, dass sie dem Expansionsstreben des deutschen Imperialismus nicht mehr im Wege stehen konnten. Alle Maßnahmen, die die Hitlerfaschisten einmal an die Macht gebracht, dann gegen die jüdische Bevölkerung richteten, hatten entsprechend eine doppelte Funktion. Sie dienten der Kriegsvorbereitung im Inneren und trugen gleichzeitig immer schon den Keim des Vernichtungskrieges gegen die äußeren Feinde. Zwangsläufig musste mit der Realisierung im Inneren begonnen werden, die faschistische Diktatur errichtet und vollständig durchgesetzt werden. Die ersten Vernichtungsschläge richteten sich deshalb gegen die Arbeiterbewegung und hier als allererstes gegen die KPD, dann gegen die SPD und schließlich gegen die Gewerkschaften. Dann erst folgte die Ausschaltung der bürgerlichen Parteien. Die Arbeiterklasse wurde ihrer Führer und Organisationen beraubt. Sie sollten als Klasse kampfunfähig werden, eine Voraussetzung, ohne die alles Weitere nicht durchführbar gewesen wäre. Begleitet wurde diese Maßnahmen von drei antisemitischen Pogromwellen, die von der SS als revolutionärer Volksunmut inszeniert worden sind. Es waren die Ausschreitungen um den 30. Januar, der Märzterror, der sich gegen Arbeiter, Funktionäre, linke Schriftsteller und Juden gleichermaßen richtete und der reichsweite Boykottaufruf jüdischer Geschäfte am 1.4. Sie waren der Anfang des sich steigenden Terrors zur Ausgrenzung der Juden, der Anfang zur Formierung einer Volksgemeinschaft im Inneren, die man später brauchte, um die Expansionsbedürfnisse des deutschen Monopolkapitals zu befriedigen. Die Juden waren das Sinnbild für den nicht dazugehörenden Feind, der Staatsfeinde und der Volksschädliche im Inneren, gegen den sich die deutsche Herrenrasse zusammenschließen sollte und den sie mit allen Mitteln erst einmal vertreiben sollte. Kurz Petzold, ich habe ihn zuerst schon genannt, hat das in seiner Schrift von der Vertreibung zum Genozid folgendermaßen zusammengefasst. Ich zitiere: Die Hauptfunktion der antijüdischen Ideologie und Praxis der Vorkriegsjahre bestand darin, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft aggressiv zu formieren und sie sukzessive auf ihre Rolle als Kriegsgemeinschaft vorzubereiten. Für die den Deutschen zugedachte Bestimmung, Instrumente imperialistischer Eroberungspolitik zu sein, sollten sie hassen, verachten, knechten, quälen, foltern, töten und morden lernen. Judenfeindschaft und Verfolgung drillten vielen Deutschen jene unmenschliche Weise des Denkens und Fühlens ein, die, als sie sich seit 1939 austobte, Millionen Menschen in der Welt vor Entsetzen erstarren ließen. Die antikommunistischen, letztendlich gegen die gesamte Arbeiterklasse gerichteten Maßnahmen waren notwendig, um dieses Programm durchsetzen zu können. Der Antikommunismus in Ideologie und Praxis alleine war zur Formierung dieser Volksgemeinschaft aber nicht geeignet. Mit jedem Schritt auf den Krieg zu, mit jeder Annexion, verschärften sich die faschistischen Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, beraubten sie nicht nur jeglicher Rechte, sondern auch ihrer Lebensgrundlagen. Gleichzeitig dienten die Maßnahmen der Arisierung, der Raub der Firmen und Geschäfte dazu, den Schein einer antikapitalistischen nationalen Revolution aufrechtzuerhalten. Mit Kriegsbeginn wurden die Juden nicht mehr nur vertrieben, sondern zunehmend in Konzentrationslager und Ghettos zusammengepfercht. Das Volk wurde auf Krieg getrimmt und musste aufs Grausamste vorgehen. Krieg gegen das Weltjudentum nun außerhalb der Grenzen des Reichs. Der Übergang zu ihrer planmäßigen Vernichtung aber fiel mit dem Überfall auf die Sowjetunion zusammen. Auch hier sollte als erstes so ein Befehl von März 1941, also noch vor dem Überfall, alle auf dem Gebiet der UdSSR gefangen genommenen politischen Kommissare erschossen und die jüdisch-bolschewistische Führungsschicht ausgerottet werden. Doch das Massenmorden, das dann begann, ging weit darüber hinaus. Schließlich hatten es die Faschisten nun nicht mit einer Arbeiterklasse in einem kapitalistischen oder imperialistischen Staat zu tun, sondern mit einer, die die Staatsmacht in Händen hielt, in jedem Dorf, in jeder Fabrik dieses Riesenlandes. Zudem ächzte nun schon fast ganz Europa unter den Stiefeln der Wehrmacht und der SS. Das eroberte Hinterland frei von Feinden zu halten, trieb zu äußerster Grausamkeit und Vernichtung. Und die Teile der Bevölkerung, die überall zu finden waren, waren die Juden, an denen diese Vernichtung exemplarisch, Angst und Schrecken verbreitend durchgeführt werden sollte. Als im Winter 1941-42 der Vormarsch am hartnäckigen Widerstand der Roten Armee stockte, fand die streng geheim gehaltene Wannsee-Konferenz statt, in deren Folge die deutschen Faschisten dazu übergegangen sind, die Vergasungslager zu errichten und die fabrikmäßige Ermordung einzuleiten. Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Auschwitz und so weiter waren nun die Endstation für Millionen von Juden, um, nachdem jeder, der noch arbeitsfähig war, den Monopolen als Sklavenarbeiter zur Verfügung gestellt worden war, vernichtet zu werden. So lange, bis die Anti-Hitler-Koalition von Westen und Osten her das faschistische Deutsche Reich niederringen und die Rote Armee die sowjetische Fahne auf dem Reichstag hissen konnte. Was heißt das für heute? Es ist schwer vorstellbar, dass der Antisemitismus jemals wieder eine entsprechende, ja auch nur eine ähnliche Rolle spielen könnte. Auf jeden Fall setzt es die offene faschistische Diktatur der Monopolbourgeoisie voraus, um ihn zur Staatsdoktrin zu erklären. Kein bürgerlich-demokratischer Staat, wie fadenscheinig auch das demokratische Männchen noch sein mag, wird antisemitische Gesetze erlassen. Zu ungeheuerlich waren die Verbrechen, die im Namen des Antisemitismus begangen worden sind. Zu sehr haben sie sich auch gegen die imperialistischen Konkurrenten gerichtet und nicht nur gegen die Arbeiterklasse. Doch die Option der Herrschenden, wieder auf eine faschistische Diktatur zu setzen, können wir nicht ausschließen und damit auch nicht, dass sie den Antisemitismus wieder entsprechend benutzen. Zumal dann, das habe ich heute schon mal gesagt, wenn sich die Widersprüche zwischen den gerade gegen Russland geschlossen auftretenden imperialistischen Mächten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und vor allem USA verschärfen und der deutsche Imperialismus sich gezwungen sieht, seine Expansionsinteressen gegen diese durchzusetzen. Und wir sollten uns daran erinnern, dass diese gesamte Debatte um die Souveränität, Unabhängigkeit von anderen Mächten, möglichst weitgehende Autarkie und so weiter, sich hierzulande durchaus nicht ursprünglich an Russland und seinen Gas- und Öllieferungen entzündet hat, sondern im Zuge der Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung an Fahrt gewonnen hat. Es gilt also, wenn wir uns auf dieser Konferenz mit dem Thema Antikommunismus und wie er zu bekämpfen ist beschäftigen, den Antisemitismus dabei nicht aus den Augen zu verlieren.